fordert der Apostel wieder auf zu einer Lebensweise, die der Heilsbotschaft entspricht. Wenn wir diese Heilsbotschaft angenommen haben, dann geziemt es sich, in einer entsprechenden Weise in dieser Welt zu leben. Die Aufforderung, um die es hier geht, haben wir am Ende von Vers 12. Bewirkt mit Furcht und Zittern eure eigene Rettung. Das ist ein kurzer Satz im Imperativ, das heißt in der Befehlsform. Diese Aufforderung wird eingeleitet durch die kurzen Worte, beginnt mit Vers 12. Und dann in Vers 13 fügt er ein ermutigendes Wort hinzu. Wie stehen nun die Verse 14 bis 16 zu dieser Aufforderung am Ende von Vers 12? Mir scheinen, sie sind nicht ein neuer Abschnitt, sondern die Fortsetzung der Verse 12 und 13. Am Ende von Vers 16 haben wir eine interessante Formulierung. Damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Es geht um die Rettung, das Ankommen. Wenn die Philipper dort nicht ankommen würden, meint Paulus, hätte er umsonst gearbeitet. Das will er aber nicht. Nicht nur er will an ihnen gearbeitet haben. Sie sollen auch erwidern und bereit sein, Gott in ihrem Leben wirken zu lassen. Das scheint also, als ob diese Verse ab Vers 14 sich anschließen an das Wort von 12 und 13, als ob sie eine Art Verdeutlichung sind. Und nun fällt mir auf, welch eine große Rolle das Murren und das Bedenken oder das Argumentieren in unserem Leben spielt. Lassen Sie mich einmal die Verse 14 bis 16 lesen. Und merken Sie sich, dass hier nicht eine Liste von Befehlen oder Aufforderungen sind, sondern dass dies das Herz dieser Verse ist und das andere Kommentar. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Das ist der kurze Zusatz zu Vers 12, Ende. Damit, jetzt kommt die Begründung, damit ihr frei von Tadel und unlauterer Beimischung seid, Gottes untadelige Kinder, mitten in einem krummen und verkehrten Geschlecht, in welchem ihr offenbar seid wie Lichter in der Welt, darhaltend das Wort des Lebens, für mich ein Anlass des Rühmens im Blick auf den Tag Christi, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Ein langer Satz, ja? Aber es ist noch nicht der längste in der Bibel. Auch nicht der längste von Paulus. Aber für uns sind das schon lange Sätze. Aber beachten wir, wir haben hier zweimal damit. Das eine damit steht am Anfang von Vers 15. Das andere gegen Ende von Vers 16. Zwei Begründungen für die Aufforderung von Vers 14. Vers 14 ist also das, worum es geht. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Vielleicht steht bei Ihnen Zweifel. Das kann man so übersetzen, obwohl das Wort selbst eigentlich nicht dieses vielleicht bedeutet, aber es schließt das Zweifeln schon ein. Wieso kommt man zum Zweifeln? Wenn man Bedenken hat. Bedenken, man zweifelt, man fragt sich. Diese Bedenken können stille Bedenken sein oder ausgesprochene Bedenken sein. Das Wort selbst bedeutet wohl besser argumentieren. Aber das Argumentieren und das Diskutieren kommt ja aus dem Bedenken, aus dem Anzweifeln. Nun sagt der Apostel, tut alles, alles, was wir tun. Haben Sie es gehört? Alles. Man kommt zur Versammlung, das ist etwas, das man tut. Man geht nach Hause, das ist etwas, das man tut. Man spricht miteinander, Man dient, morgen kommen wir wieder zusammen, so der Herr will. Wir gehen auf die Arbeit. Wir kommen in einen Stau. Alles, was in unserem Leben geschieht, was wir tun, tut ohne Murren. Ist das klar? Das ist nicht, was ich mir erdacht habe, meine lieben Geschwister. Ich sage das so hautnah, weil dies ja sehr hautnah in unserem Leben ist. Ja? Murren ist vielleicht das, was wir am schnellsten machen. Ja? Wir sind einfach unzufrieden und melden unsere Unzufriedenheit. Und in unserer freien Gesellschaft fühlen wir uns legitimiert, das immer wieder tun zu dürfen und sofort tun zu dürfen. Wir sind freie Menschen, wir sind Bürger des Staates Deutschland und wir dürfen uns melden. Wir dürfen kritisieren. Paulus sagt, nee, darfst du nicht. Nicht, wenn du murren meinst. Kritisieren im griechischen Sinne, ja. Aber wir meinen ja das nicht im griechischen Sinne. Das ist inzwischen ein deutsches Wort geworden. Und damit hängt Unzufriedenheit zusammen. Ja, aber wie ist das? Darf man nichts dem anderen sagen? Nein, nicht, wenn sie unzufrieden sind. Nie. Das sage nicht ich, das sagt Paulus. Alles ohne Murren. Da komme ich in eine Gemeinde in Bayern und ich lerne dort ein Ehepaar kennen. Und sie sind sehr höflich und freundlich und frei mit mir und erzählen und aus ein wenig und haben eine Frage. Wie ist das mit der Ehe? Wir kritisieren uns auch manchmal beieinander. Und ich weiß nicht, was er noch hinzufügte. Ist das so richtig? Ich sage, kritisieren sollte man eigentlich nicht in der Ehe. So. Das war Ihnen neu. Man kritisiert nicht den Partner. Man murrt nicht. Nichts tun mit Murren. Darüber sollte man eigentlich einen ganzen Abend sprechen, damit das sitzt. Denn das sitzt so schwer. Ich befürchte, wir könnten heute Abend nach Hause gehen und könnten sofort anfangen, wieder zu murren, weil das so ein Teil unseres Wesens geworden ist, nicht wahr? Und ohne Bedenken oder besser zu argumentieren. Wenn wir Gott lieben und sein Wort lieben, dann werden wir dieses beherzigen. Dann brauche ich nicht lange darüber zu sprechen. Wir haben das gehört und ich muss mir das merken. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Nicht nur schneidet es dort, sondern schneidet auch in diese Richtung. Ich muss meine Sünden auch bekennen. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Warum soll man dieses tun? Ohne Murren und Bedenken. Alles. Damit ihr frei von Tadel seid. Von Jesus wird einmal gesagt, dass er mit dem Munde nicht gesündigt hätte. Die Zunge ist der Ort, wo man am letzten Sieg hat. Der Mensch kann seinen ganzen Körper beherrschen, meint Jakobus, aber die Zunge, die zu beherrschen, das ist schon eine Leistung. Und niemand bringt das fertig, niemand von uns. Jesus brachte das fertig und um uns zu zeigen, dass Jesus sündlos war, sagt uns die Schrift, er hat mit seinem Munde nie gesündigt, dann wissen wir es also. Wenn er mit dem Mund nie gesündigt hat, dann hat er überhaupt nicht gesündigt. Denn das ist die schwierigste Burg zu erobern. Tut alles, ohne zu murren und ohne Bedenken zu haben, damit ihr ohne Tadel seid. Greift auch diese Burg in eurem Leben an, damit die letzte erobert sei. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung heißt, aber eine ziemlich wörtliche Übersetzung wäre, ohne unlautere Beimischung, damit ihr ohne unlautere Beimischung seid. Was hat das mit Murren zu tun? Ist Murren ein Beimischen? Murren ist doch Sünde. Was ist Beimischen? Wir sollen echt sein. Wir sollen nicht eine Beimischung von etwas Falschem haben. Christen sollen echte Christen sein. Wissen Sie, es ist so, wenn wir diese kleinen Sünden in unserem Leben nicht bekennen, wirklich bekennen, das heißt, wir sagen, was wir gemacht haben, wir nennen es beim Namen, wir entschuldigen uns nicht, wir beschuldigen uns. Wir sagen, wir haben Schuld und bekennen diese und bitten um Vergebung. Wenn wir das nicht tun, wenn Sie das nicht in Ihrer Ehe tun, wenn Sie das nicht bei Ihren Kindern tun, wenn die Kinder, die Jugendlichen das nicht bei den Eltern tun, wenn man das untereinander nicht tut, wenn man Gras da wachsen lässt, wissen Sie, was dann geschieht? Dann ändert sich Ihre Theologie mit der Zeit. Oh ja, Sie können ruhig ein anerkanntes Mitglied einer Brüdergemeinde bleiben. Aber Ihre Theologie wird sich dann auch geändert haben. Sie können einen Anstrich wirklich bibeltreuer Glaubenslehre haben, aber innerlich haben Sie angefangen, anders zu denken. Warum? Wenn Sie Sünde nicht bekennen, müssen Sie mit Ihrem Gewissen leben. Entweder Sie unterdrücken das oder Sie denken um und Sie sagen, das war doch nicht so schlimm und so weiter. Ja, das geht doch und so weiter. Und Sie finden Gründe und somit hat Ihre Denkweise, Ihre Glaubenslehre sich schon geändert. Sie denken anders über Unrecht, über Gut und Böse. Das ist Theologie, Ethik. Aber die Grundlage der Ethik ist die Dogmatik. Das heißt, das, was man glaubt, was gelehrt wird. Und an dieser Stelle beginnt man anders zu denken. Und es leben sehr, sehr viele Christen in evangelikalen, bibeltreu genannten Gemeinden, die eine falsche Theologie haben, weil sie Sünde dulden in ihrem Leben. Aber das ist nicht nur bei Christen so, das ist auch bei Ungläubigen so. Ein Bruder, mit dem wir zusammenarbeiteten in einer Gemeinde in Bayern vor vielen Jahren, erzählte uns, er war auf einer Versammlung gewesen, die Freidenker anberaumt hatten, nach dem Besuch von Billy Graham in Nürnberg. Billy Graham hatte ziemlich herausfordernd gesprochen und die Freidenker fühlten sich hier etwas herausgefordert. Dann haben sie eine öffentliche Versammlung anberaumt und haben alle dazu eingeladen, die kommen wollten, und die durften auch auf das Podium kommen, etwas sagen. Es war also eine ziemlich freie Versammlung. Und ich nehme an, ich war vielleicht dabei oder bin ich spät gekommen. Auf jeden Fall, ich nehme an, dass zuerst einer dieser Freidenkergemeinde, das ist ja also eine Art agnostischer Verein, ein nichtchristlicher Verein. Die haben zuerst wahrscheinlich etwas gesagt. Ja, es wurde, glaube ich, ein Bibelwort gelesen und wohl etwas spöttisch darüber gesprochen. Ich glaube, so war es. Dann hat der Pastor dieser Gemeinde, mit der wir zusammenarbeiteten damals, sich auch gemeldet. Und in einer sehr feinen Weise hat er ein kurzes Wort gesagt. Hinterher kam er ins Gespräch mit, glaube ich, ein oder zwei Ehepaare dieser Gruppe. Und vielleicht hat er noch später Kontakt mit ihnen gehabt. Und er erzählte, als er so mit diesen Leuten sprach, dann hat er gesagt, wissen Sie, er konnte das in einer sehr feinen Art, diese Leute haben ja ihre Fragen ans Christentum, nicht wahr, die sie ans Christentum richten. Es kann doch nicht so sein und so weiter. Sie haben allerlei Bedenken und Zweifel an der Echtheit der Bibel und des Christentums. Und dann könnte man denken, man müsste diese Argumente bzw. diese Bedenken entkräften und entgegnen. Und dann sagte dieser Bruder, wissen Sie, manchmal sind ja unsere Bedenken, unsere Fragen nicht eigentlich in unserem Intellekt entstanden. Es ist nicht so, dass wir wirklich Bedenken haben, sondern etwas ist in unserem Leben, mit dem wir nicht fertig werden. Nicht wahr? Das war so eine Frage, die er an den einen oder den anderen dieser Gruppe gerichtet hat. Und das wird wohl eingeschlagen haben. Manch ein Nichtchrist, der uns herausfordert mit solchen Fragen und so weiter, hat seine Probleme gar nicht an dieser Stelle. Das sind Vorwände, um das zuzudecken, womit er in seinem Leben nicht fertig wird. Auch er hat seine Theologie, in diesem Fall Philosophie. Philosophie ist nur eine andere Art von Theologie und Theologie ist eigentlich nur eine Form von Philosophie. Sie sind vielleicht erstaunt. Philosophie ist die Liebe zur Weisheit und Theologie ist die wahre Weisheit. Deshalb sage ich das so. Nicht die falsche Philosophie. Es gibt eine falsche Philosophie. Das heißt, das Suchen des Menschen nach Wahrheit. Und dann hat jemand sehr weislich gesagt, das, was die Philosophie sucht, am Ende ihres Weges finden will, damit beginnt die Theologie. Die Theologie hat's gefunden, beziehungsweise hat es geoffenbart bekommen. Aber dennoch ist Theologie die göttliche Weisheit. Aber ein Nichtchrist hat eher eine Philosophie. Und wenn wir das jetzt so unterscheiden wollen, dann hat er eine andere Philosophie über das Leben, eine andere Weltanschauung. Vielleicht ist das klarer. Weil er etwas in seinem Leben hat, womit er nicht fertig wird. Und glauben Sie mir, jeder Nichtchrist hat so etwas. Die Leute, die so tun, als ob sie ein gutes Gewissen hätten oder ein Gewissen, das sie nicht mehr hören müssen, so einfach ist das nicht in ihrem Leben. Und sie können ruhig einmal solche Stellen anpeilen, in einer feinen Weise. Denn die Leute haben Not. Und wenn es nicht eine Gewissensnot ist, dann ist es ein Leiden irgendwelcher Art. Ein japanischer Christ hat entdeckt, dass wenn er mit Menschen spricht und versucht herauszufinden oder herausfinden kann, wo der Schuh drückt, dann kann er bald einen Menschen zu Christus führen. Und er hat viele Menschen zu Jesus geführt, weil er auf das Leiden von Menschen hörte. Dort hat er sie abgeholt. Und er hat viele Christen unterweisen dürfen, ihnen helfen dürfen, wie man einen Menschen zu Jesus führt. Ich persönlich bin der Meinung, dass das nicht der einzige Weg ist. Man sollte nicht nur auf die Leiden von Menschen hören, sondern auch auf die Freuden. Was ist es, das einem Menschen Freude macht, oder was ist es, das ihn quält? Aber das sind die zwei Stellen, die man versuchen sollte, als ein oder andere herauszufinden. Aber wir sind schon ein bisschen auf einen Abstecher gekommen. Wollen wir zurück? Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr frei von Tadel und unlauterer Beimischung seid. Wenn wir nicht Murren und Bedenken überwinden, dann kann unsere Denkweise anders werden und wir haben eine Beimischung zu dem, was wir glauben. Was der Inhalt unseres Glaubens ist nicht mehr rein, nicht mehr echt. Er ist vermischt mit einer anderen Denkweise, die dem Evangelium fremd ist. Passen wir auf. Sie sehen also, wie wichtig das ist, dass man die Wege des Herrn in Dankbarkeit annimmt. Dies ist ja verwandt mit dem ständigen Aufruf, dankbar zu sein. Es geht um die Zufriedenheit. Paulus sagt, wenn wir genug haben, uns zu bedecken, an Kleidung oder Obdach, wir haben zwei Formen von Bedeckung in unseren Zonen, und zweitens, wenn wir genug zu essen haben, dann sollen wir zufrieden sein, nicht undankbar sein. Und wenn wir das nicht haben, dann können wir vielleicht nicht danken, weil wir es nicht haben, aber wir sollen dennoch zufrieden sein mit unserem Herrn, wissend, dass wenn wir aus diesem Leben scheiden müssen, aus solchen Gründen, er uns dort aufnimmt in den ewigen Hütten. Gottes untadelige Kinder mitten in einem krummen und verkehrten Geschlecht. Die Gesellschaft um uns her ist krumm. Warum ist sie krumm? Weil sie nicht den geraden Weg der Gerechtigkeit geht. Gerechtigkeit ist der gerade Weg nach den Geboten Gottes. Aber ein Nichtchrist kann die Gebote Gottes nicht einhalten. Niemand kann das. Und das Zweite ist, nicht nur hält man sich nicht an den Wegen Gottes, sondern man wird verkehrt. Man tut das Gegensätzliche, das, was dem Gesetz zuwiderläuft, direkt das Gegenteil. Verkehrten Geschlecht. Das, was böse ist, wird gut, nicht wahr? Sie kennen das? Die Moral hat sich in Deutschland geändert. Unmoral ist zu Moral geworden. Aber der Prophet Jesaja ruft auf, wehe dem, der süß bitter nennt und bitter süß nennt. Wehe dem. Und es kommt ein Wehe über solche Leute. Gott warnt uns. Christen sollen da nicht diesen Weg gehen, sagt Paulus. Wir sind in der Mitte einer solchen Gesellschaft. Wir sollen uns aber absetzen von solchen Wegen. Das heißt nicht, dass wir keinen Kontakt haben sollen. Unsere Lebensweise soll eine andere sein. Sie soll der Denkweise unseres Herrn entsprechen. Aber was ist dann, wenn wir anders sind? Dann sind wir Lichter. Denn die Welt um uns her ist dunkel. Sie ist in der Finsternis. Und wenn wir das Licht des Evangeliums in unseren Herzen haben, dann sind wir Lichter in dieser Welt. Ob wir sprechen oder ob wir handeln, ob wir die Wahrheit der Dogmatik weitersagen, das Evangelium, sprich einfach das Evangelium, oder ob wir entsprechend dem Evangelium handeln, uns verhalten oder was immer wir tun. Wir sind dann ein Licht in Wort und in Tat. Und das sind die zwei Gebiete, in denen man sich bewegt. Auch Jesus. Lukas sagt, einen ersten Teil meines Berichts habe ich verfasst, o Theophilus, von dem, was Jesus begann zu tun und zu lehren. Und Sie werden immer wieder finden, diese zwei Bereiche in unserem Leben, Dogmatik und Ethik, um es noch einmal zu sagen, das, was wir glauben, was gelehrt wird, was verkündet wird, die Wahrheit und das Handeln, das entsprechende Handeln, die Tat. Auch die Gnadengaben, sagt Petrus, lassen sich so aufteilen. Jeder von uns hat eine Begabung. Der eine spricht, der andere tut es mit der Hand oder mit der Tat. Alle dienen, aber auf der eine oder andere Weise. In welchem ihr offenbar seid, wie Lichter in der Welt, darhaltend das Wort des Lebens. Man kann hier denken an die Lichter des Nachts. Mond und Sterne, so sind Christen in dieser Welt. Die Welt ist dunkel, aber wir sind die Lichter wie am dunklen Himmel des Nachts. Darhaltend das Wort des Lebens. Wie eine Fackel. Man kann es geradezu sehen. Heute kennt man diese Fackel nicht mehr so sehr. Die Fackelträger, kennen Sie die? Die haben auf ihrem Signet diese Fackel. Ein Schild, noch aus alter Ritterzeit, ein Andenken. Und dann haben sie diese Fackel. Darhaltend das Wort des Lebens, wie eine Fackel. Wir sind wie Lichter. Das eine Bild ist, wir sind wie Sterne und Mond in der Nacht. Das andere Bild, wir sind wie Fackeln in der Nacht. Wie? Paulus hat eben von der Tat gesprochen. Oder wie wir uns verhalten mit dem Mund. Jetzt sagt er im Gegenteil dazu, dass wir Murren und Bedenken äußern, sollen wir das Wort des Evangeliums darhalten. Wenigstens sagt Petrus bereit sein, es zu tun. Ob wir nun immer etwas in den Mund nehmen oder nicht, wir sollen bereit sein, das Wort darzuhalten. Das kann man übrigens auch in Schriftform tun. Darhalten das Wort des Evangeliums für mich, dieses ist für mich, könnten wir mit einem neuen Satz beginnen, dieses wäre für mich ein Anlass des Rühmens im Blick auf den Tag Christi. Das heißt, er denkt immer an das Kommen unseres Herrn. An jenem Tag werde ich mich dann über die Philipper freuen dürfen, wenn ich einen solchen Bericht höre. Und wenn jetzt Timotheus bald nach Philippi geht und dann wieder zurückkommt und einen guten Bericht bringt, dann fängt er an zu rühmen und zu danken im Blick auf die Wiederkunft Jesu Christi. Er freut sich, dass er etwas hat, worüber er sich dann freuen darf. Damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Gelaufen. Was heißt laufen? Paulus ist ein Kurier. Ein Läufer, ein Bote. Er läuft von Ort zu Ort. Wenn er an den Ort kommt, dann läuft er nicht. Dann bleibt er stehen. Dann geht er von Haus zu Haus vielleicht, auf den Marktplatz. Dann hält er sich dort auf und verkündet das Evangelium. Hat er aber seine Arbeit getan, wie er meint, er sie tun sollte? Er ist nicht bemüht, alle Leute zu erreichen mit dem Evangelium. Er will so viele erreichen, damit eine Gruppe von Christen da zurückgelassen werden kann. Und dann kann diese die evangelistische Arbeit dort fortsetzen. Er muss nicht alles tun. Und wenn eine solche Gruppe da ist, wenigstens hat er lange genug dort gearbeitet, vielleicht kann das einige Jahre sein, dass er da ist, dann geht er wieder weiter. Nein, er läuft weiter. Er beeilt sich. Die Sache des Königs hat Eile. So steht es im Alten Testament geschrieben. Und für Paulus ist das auch so. Damit ich nicht vergeblich gelaufen habe. Er lief nach Philippi. Von Philippi lief er gleichsam nach Thessalonik. Paulus ist jemand, der sich beeilt und in der kurzen Zeit seines Lebens ist ja früh gestorben. Ist wohl keine 70 Jahre alt geworden. Etwas über 60 wohl. Aber in diesem kurzen Lebensalter hat er eine ganze Menge erreicht. Und hat anderen gezeigt, wie sie es machen sollen. Die ganzen Christen jener Zeit haben, ähnlich wie Paulus, sehr viel erreicht in einer kurzen Zeit. Und wir stehen da und staunen und fragen uns, wie haben wir das nur geschafft? Wir haben es nicht geschafft, der Herr hat es getan. Sie ließen den Herrn tun und sie haben zusammengearbeitet mit dem Herrn. Natürlich, sie haben auf vieles verzichtet, worauf wir vielleicht nicht so bereit wären zu verzichten. Sie haben mehr Zeit aufgewendet für diese Sachen, haben sehr viel verzichtet, auf sehr viel verzichtet. Nun lassen Sie mich kommen zu dem dritten Hauptabschnitt unseres Briefes. Der beginnt mit Vers 17 in Kapitel 2. Und wie ich sagte, wohl am ersten Abend, in diesem Brief, er ist ja sehr persönlich gehalten, wechseln sich ab ganz Persönliches und dann Aufforderung. Zuerst teilt er mit, auf verschiedene Art und Weise, auf persönliche Art, und dann ruft er auf. Indikativ und Imperativ wechseln sich ab. Das heißt, Information und Befehl. Zuerst teilt er mit aus seinem persönlichen Leben, zeigt Interesse, und dann bittet er von ihnen etwas. Dann teilt er wieder mit, und so weiter, und dann bittet er wieder von ihnen. Und so ist dieser Brief konstruiert oder zusammengestellt. Er ist eigentlich nicht ein Lehrbrief, obwohl er Lehrinhalte hat, sehr reiche Inhalte. Auch in diesem nächsten Abschnitt werden wir solche haben. Aber jetzt haben wir einen Teil, bis Ende dieses Kapitels geht dieser Teil, und dann haben wir wieder Imperativ, das heißt Aufforderung, ab Kapitel 3, Vers 1. Damit wollen wir uns morgen früh befassen. In diesem letzten Teil von Kapitel 2, 17 bis 30, haben wir einige Beispiele davon, wovon Paulus eben gesprochen hat. Wir haben ja eine Aufforderung bis jetzt besprochen, von Kapitel 1, Vers 27 bis Kapitel 2, Vers 16. Eine dreifache. Und es geht darum, dass man ein Leben führt in Wort und Tat, das dem Evangelium entspricht. Und in die Mitte dieses Abschnittes hat er das Beispiel von Jesus gesetzt. Und jetzt haben wir einige Beispiele von Menschen, die so gelebt haben. Und die Jesus zum Beispiel genommen haben und deren Leben so aussieht wie Jesus. Wir haben hier vier Beispiele. Zuerst haben wir Paulus selbst als Beispiel in den Versen 17 und 18. Und er spricht hier vom Höchstopfer, dem Opfer des eigenen Lebens. Da haben wir ein sehr gutes Beispiel von der Nachfolge Jesu im Dienst. Der zweite Abschnitt, 19 bis 23, handelt von Timotheus, der ganz genau in den Fußstapfen von Timotheus folgt. Paulus sagt, ich habe keinen, der so wie Jesus denkt, wie dieser, so wie ich. Und dann haben wir einen Vers, wo er wieder etwas einfügt von einem Plan, in Vers 24, anschließend an die Worte über Timotheus. Eigentlich nicht ein Beispiel. Wir haben dann das dritte Beispiel in dem vierten Abschnitt, 25 bis 30, die letzten Verse handeln von Epaphroditus, der ebenfalls in dieser Linie ist, steht, die Jesus zum Beispiel nehmen. Ich glaube, wir haben großen Gewinn, wenn wir uns diese Beispiele anschauen. Zuerst haben wir Paulus vor Augen, dann werden wir Timotheus vor Augen haben und dann Epaphroditus. Sollte ich jedoch auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden, über dem Opfer und der Dienstleistung eures Glaubens, so bin ich froh und freue mich mit euch allen. Freut auch ihr euch ebenfalls und freut euch mit mir. Hier geht es um das Höchstopfer. Paulus weiß um die Möglichkeit, dass sein Dienst am Evangelium ihm sein Leben kosten kann. Er weiß, dass er eventuell das höchste Opfer bereit sein muss zu geben, zu bringen. Wie spricht nun Paulus von diesem Dienst, der ihm das Leben kosten könnte? Das haben wir in der Mitte von Vers 17. Über dem Opfer und der Dienstleistung eures Glaubens. Das ist eine Formulierung, die etwas schwer ist zu verstehen, wenigstens für mich. Es ist für mich nicht ganz klar, wer hier Opfer bringt und Dienstleistung tut. Ist das Paulus oder sind das die Philipper? Ich hätte eher gedacht, es wäre das Opfer der Philipper und die Dienstleistung der Philipper. Und zwar solches, das aus ihrem Glauben hervorgehen würde. Aber Paulus ist es, der an ihnen arbeitet, der ihren Glauben stärkt, fördert, sodass sie dazu kommen, aus ihrem Glauben zu opfern und zu dienen. Die andere Möglichkeit scheint mir wäre diese, dass wenn Paulus am Glauben der Philipper arbeitet, dass das sein Opfer ist und seine Dienstleistung. Wie gesagt, wie das hier aufzufassen ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall spricht Paulus hier von einem Opfer und von einer Dienstleistung. Und diese kommen aus dem Glauben. Und ob das nun direkt das Opfer des Paulus ist und sein Dienst oder der Dienst der Philipper, es ist Paulus, der an ihnen so arbeitet. Im letzteren Fall, wenn es der Dienst und das Opfer der Philipper ist, die aus ihrem Glauben kommen, dann ist es aber Opfer und Dienst von Paulus, dass es so weit gebracht hat, sodass die Philipper lernen zu opfern und zu dienen aus ihrem Glauben. Sodass wir ruhig vom Opfer und der Dienstleistung von Paulus sprechen können. Er arbeitet an ihrem Glauben. Der Glaube ist der Schlüssel des Glaubenslebens. Der Glaube ist das Geheimnis des Christenlebens. Ist das Vertrauen da, dann kann alles andere gedeihen. Die Liebe ist die Substanz, aber der Glaube ist der Schlüssel und der Träger des ganzen Christenlebens. Nach dem fragt Paulus. Paulus fragt, das heißt, wenn Paulus wissen will, wie steht's mit meinen Jungbekehrten, mit denen ich zum Herrn geführt habe, dann fragt er, wie steht's mit ihrem Glauben. Bei uns ist Glauben oft das, was wir glauben. In der Bibel sehr selten. Lernen Sie Ihre Bibel zu lesen, so dass, wenn Sie das Wort Glauben antreffen, Sie eher an eine Tätigkeit denken, als an eine Substanz. Wir haben unseren Glauben, sagt man heute. Nicht so in der Bibel. Sehr selten. In der Bibel heißt Glauben zu glauben. Und wenn hier von Glauben die Rede ist, dann heißt das, dass die Philipper Vertrauen hatten. Vertrauen zu Jesus Christus. Und Sie denken, ja, das habe ich ja hinter mir. Nun, ich hoffe, aber ich hoffe, Sie haben es auch vor sich. Das heißt, dass Sie jetzt mit dem Vertrauen beschäftigt sind. Paulus sagt, das Evangelium ist eine Botschaft, die zum Glauben, an das man glaubt, aber das dann auch zum Glauben führt. Römer Kapitel 1. Aus Glauben zum Glauben. Ich komme vom Glauben her. 18. März 1935, traf ich meine Entscheidung für Jesus Christus. Aus dem Tag her rührt mein ganzes Christenleben. Aus Glauben, zum Glauben, jeden Tag, bis Jesus kommt oder bis ich ihn sehe. Deshalb heißt es ein Glaubensleben. Also, aus diesem Glauben soll Opfer und Dienstleistung hervorgehen. Vertrauen zu Jesus. Wenn man ihm vertraut, dann kann das sein. Zweite Frage. Wie beschreibt Paulus den Tod, den er eventuell sterben müsste über seinem Dienst? Er beschreibt diesen Tod mit der mit dem Bildwort Trankopfer, sollte ich jedoch auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden über dem Opfer und der Dienstleistung eures Glaubens. Mir scheint, wir dürften folgendes Bild vor Augen haben. Paulus arbeitet am Glauben, am Glaubensleben der Philipper. Und zwar so, dass dieser Glaube Frucht trägt. Und man sieht, dass die Philipper Opfer bringen und wirklich dem Herrn dienen. Und dieser Dienst ist wie etwas, das man auf den Altar bringt, dem Herrn darlegt. Und nun krönt Paulus diesen Dienst an den Philippern und den Dienst der Philipper mit seinem Leben. Und sein Leben, wenn er stirbt, ist wie ein Trankopfer, das über allem diesem gegossen wird. Er ist bereit zu sterben, wenn die Philipper geistlich gedeihen können. Den Korinthern sagt er, ich bin bereit zu spenden und gespendet zu werden. Ich bin bereit zu geben, alles was ich habe. Und ich bin bereit gegeben zu werden. Das heißt, ich bin bereit, dass ich wie ein Opfer auf den Altar gelegt werden oder wie ein Trankopfer ausgegossen zu werden, wenn ihr dadurch nur gefördert werdet in eurem Leben führend mit Jesus. Letzte Frage, wie reagiert Paulus auf diese Möglichkeit, dass er sterben könnte in Dienst an den Philippern? Jeder von uns sollte bereit sein, sagt Johannes, das Leben für die Brüder zu lassen. Wären Sie bereit, Ihr Leben für Ihre Frau zu lassen, Brüder? Frauen, wären Sie bereit, Ihr Leben für die Männer zu lassen? Gibt es jemanden in der Gemeinde, für den Sie lieber nicht Ihr Leben lassen würden? Paulus ist bereit, sein Leben zu lassen für jeden Christen. Ganz bewusst sagt er immer wieder in diesem Brief, ich meine jeden von euch. Und das will er auch in diesem Vers so gewusst haben, dass die das wissen. Die Reaktion, wie lautet sie? So bin ich froh und freue mich mit euch allen. Ich freue mich mit euch allen. Ob das die Euodia ist, ob das die Syntyche ist, ob das der Mitstreiter ist, ob das Epaphroditus ist, der nun lobenswert ist in seinem Dienst, ob das der träge Christ in Philippi ist, wer immer es ist. Paulus freut sich, wenn er sein Leben lassen darf für sie. Ich freue mich, ich bin froh und freue mich mit euch allen. Und jetzt ruft er auf, freut auch ihr euch ebenfalls darüber. Aber seid nicht allein in eurer Freude. Denkt an mich, freut euch mit mir. Freut euch mit mir. Und jetzt kommen Worte über Timotheus. Er hat von der Möglichkeit gesprochen, dass er selbst sterben könnte über seinem Dienst, in seinem Dienst. Das ist die Nachfolge Jesu. Das ist Verse 5 bis 8 in die Tat umgesetzt, ja. Der Weg gegangen, den Jesus ging. Jetzt schreibt er über Timotheus. Das sind eigentlich ziemlich alltägliche Worte, aber in diese alltäglichen Worte lässt er geistliche Wahrheiten einfließen. Paulus hofft, Timotheus bald zu schicken. Das ist etwas Alltägliches. Ja, das gehört zum Missionsdienst von Paulus. Das ist der Rahmen. Paulus hofft, Timotheus bald zu schicken. Und jetzt haben wir wieder einige Fragen in Bezug darauf. Erstens, wie hofft Paulus? Wie hoffen Sie? Vielleicht ist das eine zu unklare Frage. Die wird bald deutlich werden, wenn ich anfange zu lesen. Ich hoffe in dem Herrn Jesus. Jetzt wissen wir, wie Paulus hofft. Ich hoffe in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu schicken. Was haben Sie morgen vor? Hoffen Sie das im Herrn Jesus, das zu tun? Haben Sie diese Pläne in der Gemeinschaft mit Jesus gemacht? Das, was sie hoffen zu tun, haben sie das in Vereinbarung mit Jesus getan. Er heißt der Herr Jesus. Er bestimmt über mein Leben. Nachfolge heißt, dass ich Jesus als Herrn anerkenne und dass ich in Gemeinschaft mit ihm mein Leben führe. Ich hoffe aber, in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu schicken. Warum hofft Paulus, Timotheus zu schicken? Wir haben hier die Antwort in der Mitte von Vers 19. Damit auch ich erfrischt sei. Oh, jetzt ist aber Paulus fleischlich, nicht wahr? Ist das eine Erfrischung, wenn Timotheus mal weg ist? Es kann mal eine Erfrischung sein, wenn jemand weg ist, nicht wahr? Endlich ist der Besuch gegangen, ja. Endlich. Nicht so. Ich habe zu früh aufgehört zu lesen. Wenn ich eure Umstände erfahren habe, Timotheus wird zurückkommen. Ich schicke ihn, aber er kommt dann wieder zurück und dann berichtet er mir. Und je früher ich ihn schicke, je früher kann er zurückkommen, je früher kann ich mich freuen über eine gute Nachricht. Gell? Wird es eine gute Nachricht sein, Philippa? Ich hoffe im Herrn Jesus, ihn bald zu schicken, und ich erwarte eine gute Nachricht. Ich möchte mich mit euch freuen. Deshalb hofft er, Timotheus zu schicken, damit er gute Nachricht bekommen, damit auch ich erfrischt sei, wenn ich eure Umstände erfahren habe. Paulus stirbt schier, wenn er nicht Nachricht erfährt. Bei der ersten Gemeinde, an die er schreibt, das dürfte Thessalonich gewesen sein. Vielleicht waren es auch die Galater, aber man nimmt wohl an, dass es die Thessalonicher waren. Und dann sagt er, teilte ihnen mit in diesem ersten Brief, vielleicht der erste, den er geschrieben hat. Als ich dann Bericht kam, als Timotheus wieder zurückkam zu mir, nachdem er bei euch gewesen war, jetzt lebe ich wieder. Er war schier gestorben. So verbunden war er mit diesen jungen Christen. Er war bereit sein, auf die Gemeinschaft mit Timotheus zu verzichten, damit er dorthin gehen konnte. Und dann hat er diese Geschwister besucht und hat gute Nachricht gebracht. Was war die gute Nachricht übrigens? Es stand gut mit ihrem Glauben und mit ihrer Liebe. Es waren die zwei Stränge ihres geistlichen Lebens, der Verbindung mit Jesus Christus. Nun hofft er, auch gute Nachricht zu bekommen und dann erfrischt. Er kann wieder aufleben geistlich. Paulus leidet auch innerlich. Ja, sie sagen, er muss Gott vertrauen. Gerade deshalb leidet er. Darüber können Sie glücklich nachdenken. Wenn ich eure Umstände erfahren habe, Vers 20, in den Versen 20 bis 22 begründet Paulus, warum er Timotheus zu schicken hofft. Denn ich habe niemanden, der so eingestellt wäre, der echte Sorge für eure Umstände hätte, denn sie suchen alle das Ihrige, nicht das, das Jesu Christi ist, das Jesus Christus gehört. Paulus hat zu diesem Zeitpunkt, gegen Ende seines Dienstes, noch nicht ganz, aber hat vielleicht noch 2-3 Jahre vielleicht, es geht so gegen Ende seines Dienstes. Und zu diesem Zeitpunkt, nachdem er so viele Menschen zu Jesus gewonnen hatte und so viele junge Mitarbeiter angeleitet hatte, die ihn begleitet hatten. Wissen Sie übrigens, dass Paulus genauso viele Mitarbeiter hatte wie Jesus? 12. Er hat auch junge Arbeiter angeleitet. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es ähnlich wie bei Jesus. Sie verließen ihn. Vielleicht war es nicht gerade so dramatisch bei Paulus. Einer, der hat ihn wirklich verlassen, der Demas. Aber was die Gesinnung Jesu betrifft, von der er sagte, ich hoffe, ich wünsche, dass sie bei euch so ist. Vers 5, ja. Lasst die Gesinnung von Jesus bei euch so sein. Diese Gesinnung hatte keiner seiner Mitarbeiter, außer einer, Timotheus. Der denkt so wie ich denke wie Jesus, konnte er sagen, ganz ehrlich. Ich bin bereit, mein Leben zu verlieren, wie Jesus bereit sein war, sein Leben zu verlieren. Das kann ich wirklich sagen. Und Timotheus folgt meinen Fußstapfen nach. Der denkt genauso wie ich. Aber ich habe nur diesen einen. Und deshalb habe ich nur einen, den ich schicken kann. Denn nur einer wird wirklich bemüht sein, euch zu dienen und euer Wohl zu suchen. Kein anderer würde das tun. Ich würde also nicht erfahren, wie es mit euch bestellt ist. Paulus will nun jemanden haben, der wirklich ein Hirtenherz hat. Vers 21, denn sie suchen alle das Ihrige, nicht das, das Jesus Christus gehört. Aber ihr kennt seine Bewährung. Er hatte sich schon auf der ersten Missionsreise bewährt und dann auch später. Ihr kennt seine Bewährung. Und wie sah die Bewährung aus? Dass er, wie ein Kind für den Vater, mit mir Sklavendienst leistete für die gute Botschaft. Zwei Bilder. Timotheus hat Paulus gedient. Wie? Wie ein Kind dem Vater dient. Aber wie hat dieses Kind, Timotheus, seinem geistlichen Vater gedient? Wie ein Sklave. Paulus lehrt uns hier, dass Kinder wie Sklaven dienen, wenn sie wirklich dienen. Klingt das hart in Ihren Ohren? Dann vielleicht, weil sie ein falsches Verständnis von Sklaventum haben? Vielleicht denken sie nur an die römische Sklaverei oder an die amerikanische Sklaverei und solche? Denken Sie nicht an die Sklaverei der Unterdrückung. Denken Sie an die freiwillige Sklaverei. An den Dienst eines, der sich ganz hineingegeben hat in den Dienst eines anderen. Der freiwilligerweise wie ein Sklave dient. Ist das vorstellbar? Kaum, wir kennen nicht Sklaverei. Wir kennen auch nicht diesen ganz aufopfernden Dienst. Wir leben in einer anderen Gesellschaft, die tut uns nicht wohl. Diese Lebensweise ist nicht gut für uns. Sie ist eine große Versuchung und der sollten wir widerstehen, nicht in ihr aufgehen. Das kann aber nur der Heilige Geist schenken, dass das bei uns so ist. Das will auch gelernt werden im Gehorsam, dort, wo der Herr anfängt zu wirken. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Frage, Vers 23, wir sind noch nicht ganz fertig mit Timotheus. Wann hofft Paulus, den Timotheus zu schicken? Diesen hoffe ich also sofort zu schicken. Aber was ist sofort? Wann? Wann immer ich in meinen Angelegenheiten weitersehe. Paulus ist offen. Wisst ihr, meine lieben Philipper, im Moment benötige ich ihn noch. Ich weiß noch nicht, wie die Sache bei mir ausgehen wird. Habt Geduld, ich schicke gleich den Epaphroditus. Aber ich hoffe, bald Timotheus nachzuschicken. Aber erst möchte ich erfahren, wie es weitergehen wird. Und wann immer ich das weiß, und ich hoffe, dass es bald, deutet er wohl an, dann schicke ich sofort den Timotheus. Auch das ist etwas, das wir lernen dürfen. Bei aller Hingegebenheit dürfen wir auch ganz ehrlich das ins Auge fassen, das uns gehört. Wenn wir selbst ganz dem Herrn ausgeliefert sind, dann ist es einfach eine Frage, wo will der Herr, dass ich meine Augen habe? Wenn zwei Ehepartner einander lieben, dann sieht der eine nicht immer gerade das, was dem anderen fehlt. Ab und zu muss er auch mal seine eigenen Zähne bürsten, nicht wahr? Ab und zu muss er auch mal sich selbst waschen. Bei aller Liebe wird eine Frau wohl das nicht zu oft als Dienst ihrem Mann tun. Wenn die Liebe ausgeht, dann kann mal eine andere Art von Waschen vorkommen. Aber das ist dann vielleicht eher im übertragenen Sinn, dass man den Kopf wäscht. Wir haben gewisse Dinge, die wir auch selbst tun müssen. Es kommt die Zeit, da muss ich beten. Es kommt die Zeit, da muss ich etwas für mich tun. Aber weil alles, was ich tue, ob ich Zähne bürste, ob ich mich hinsetze zum Essen, ob ich trinke, ob ich schlafe, weil alles das für Jesus getan wird, kommt es ja nicht so dir drauf an. Solange ich weiß, dass wo ich gerade diene, das ist, wo der Herr mich haben will. Wenn der Herr will, dass ich mir selbst diene, dann ist das sein Wille und dann mache ich ihm Freude damit, dass ich auf den Körper schaue, den er mir gegeben hat, mit welchem ich ihm diene. Das ist der Tempel des Geistes, das ist das Instrumentarium des Geistes. Aber wenn er jetzt will, dass ich auf mich selbst verzichte, dann muss der Herr für mich sorgen und dann verzichte ich einmal auf meine Interessen, dann diene ich dem anderen. Und das wird wohl die meiste Zeit sein, wie bei Paulus. Aber wir merken, wie offen er ist und wie balanciert, wie ausgeglichen in seinem Denken. Er ist nicht übertrieben fromm, in Anführungsstrichen, ja? Nur um Eindruck zu machen. Bei weitem nicht. Paulus ist nicht fromm, um Eindruck zu machen. Er ist ganz ehrlich und offen vor Gott. Jetzt haben wir noch Vers 24 und dann können wir für heute Abend einen Strich ziehen. Anschließend an die an diese Worte fügt er einen Plan, einige Worte über seinen eigenen Plan hinzu. Das hat nichts direkt mit Timotheus zu tun. Ich bin aber überzeugt in dem Herrn, dass ich selbst auch bald kommen werde. Unser Vater, der du bist in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Königreich komme, dein Wille geschehe. Nicht wie ich will, Vater, sondern wie du willst. So denken und so beten Christen neutestamentlicher Zeit. Nicht mein Wille geschehe, wenn der Herr will und wir leben. Jakobus. So schreibt Paulus hier. Ich hoffe in dem Herrn, hat er gesagt. Und jetzt, Vers 24, ich bin überzeugt in dem Herrn, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, zusammen mit dem Herrn. Ich bin dauernd im Gespräch mit meinem Chef. Und jetzt bin ich überzeugt, in meinem Denken ist mir das klar geworden, dass auch ich bald zu euch kommen soll. Und ich will das auch gern tun. Ich werde bald zu euch kommen. Dies ist ein interessantes Wort. Es teilt uns mit, dass Paulus wusste, dass er freigelassen würde. So ist es wohl auch gekommen. Ich weiß, es gibt Theologen, Schriftwissenschaftler, die es wohl nicht so sehen würden aus der Heiligen Schrift. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass eine Zeit des Dienstes in Freiheit noch eintrat. Vielleicht ist er wirklich nach Spanien noch gekommen, wir wissen das nicht. Die Spanier, die wollen das ja auch gern so haben, dass er dort war und haben wohl auch einige Zeichen, die man einem da zeigen kann. Ich habe sie gesehen. Aber ob das nun wirklich so war, können wir nicht sagen. Das scheint etwas legendär zu sein. Unmöglich ist es nicht. Auf jeden Fall soll er verhaftet worden sein, irgendwo im Mittelmeerraum, nicht in Spanien. Und dann wieder nach Rom gebracht worden sein. Aber er ist sehr wahrscheinlich noch nach Philippi wiedergekommen, in diesen Bezirk, in diese Gegend. Morgen früh wollen wir noch vom Epaphroditus sprechen und zu der Herr will noch zu Kapitel 3 kommen. Wir wollen mal sehen, wie weit wir kommen. Das ist dann, wie schon angemeldet, die letzte Zusammenkunft mit Ihnen. Wir wollen jetzt zusammen beten und dieses Wort dem Herrn anbefehlen. Unser Herr, du bist unser Herr, und wir danken dir, Herr, dass wir dich zum Herrn haben. Wir sind dir dankbar, Herr, dass du uns ein Wort gegeben hast für heute Abend. Und ich bitte dich, Herr, dass es nicht so schnell weggeht. Ich bitte dich, dass wir es behalten mögen. Und lehre uns, Herr, alles ohne Murren zu tun und nichts mit Murren, nichts mit Bedenken. Lehre uns, Herr, in Zufriedenheit, in Dankbarkeit und in der Gewissheit, dass dein Wille geschehen darf, zu handeln und zu sprechen. Lass uns, Herr, wirklich Lichter sein in einer so dunklen Gesellschaft. Amen.